was wir hier sehen, ist auch, dass DSP-Only unterirdische Ergebnisse erzeugt.
Ist natürlich irgendwie auch logisch. Aber worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, es gibt einfach keinen Grund, warum man Inhouse DSP macht, irgendwie andere machen PPC. Das ist einfach, ja, es sind zwei verschiedene Welten, die kann man mittlerweile aber eben kombinieren und muss man eben kombinieren. Sowohl von der ganzen Strategie als nachher auch in der Datenauswertung über AMC.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin Ole.
Moin Moritz.
Wir beide haben ja kürzlich schon eine allgemeine Einführung in das Thema Amazon DSP, also die Programmatic Advertising Seite von Amazon gegeben. Heute gehen wir etwas tiefer rein, beziehungsweise haben eine ganz konkrete Case Study von unserem langjährigen Kunden Hammer aus dem Fitnessgerätebereich mitgebracht. Ja, bevor wir reinstarten, wie war dein Wochenende?
war sehr gut. Mal wieder ein entspanntes Wochenende. Die letzten Wochen war ja viel los. Wir hatten unser Sommerfest hier von MoveSell ja auch. Immer sehr cool, aber dann doch auch immer sehr viel Action. Dementsprechend habe ich das Kieler Wetter genossen, nochmal Familie besucht und ein bisschen Sport gemacht. Bin also sehr ausgeruht. Wie war's bei dir?
Also kurz, man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt am Montag auf, weil Donnerstag kommt ja die Folge raus. Sonst würde ich dich nicht nach dem Wochenende fragen. Ähnlich, Freitag eigentlich nur entspannt nach der Arbeit, bisschen Olympia noch geguckt. Samstag bisschen Beachvolleyball im Park hier gechillt und gestern morgens eine Runde Golf und danach auch nochmal Beachvolleyball mit ein paar Freunden und dann noch was essen gewesen und dann ja bisschen noch auf dem Balkon entspannt. Also sehr rundes Wochenende für Kiel, so kann es immer sein. Von daher, ja, lass uns reingehen. Wie ist denn die Ausgangslage hier bei unserem Kunden Hammer im Bereich, Amazon im Bereich, vielleicht auch SEO im Bereich, Advertising? Worauf blicken wir hier?
Genau, du hattest ja eben schon angesprochen, Hammer Sports verkauft Fitnessgeräte, das heißt unter anderem auch Rudergeräte, Kraftstationen. Das heißt, wir sprechen hier schon von sehr hochpreisigen Produkten, von mehreren hundert bis hin zu 1.000 Euro. Dementsprechend hat man da natürlich auch einen langen Entscheidungszyklus beim Kunden am Ende. Also das wird nicht von heute auf morgen gekauft, sondern da macht man sich schon länger Gedanken. Der Kaufzyklus ist halt sehr lang. Dadurch hat man auch niedrige Verkaufsfrequenz. Das heißt, so ein Rudergerät, das verkauft sich halt nicht so häufig. Aber wenn es sich verkauft, dann hat man natürlich gleich sehr hohen Umsatz. So, das heißt, muss man gucken, bei Hammer Sports, dass man natürlich viele Touchpoints setzt entlang der Customer Journey, dass man da immer wieder präsent ist, wenn der Kunde jetzt immer wieder Produkte auf Amazon vergleicht, sich da Informationen beschafft, dass man da im Advertising natürlich zum einen präsent ist, aber dass auch die Produktseiten, also alles SEO optimiert ist, dass man ein A-Plus-Content hat, dass der Kunde alle Informationen findet. Das heißt, da gibt es schon viel zu tun und viel, worauf man achten muss, was den Case so ein bisschen besonders spannend macht einfach.
Lass uns doch einfach mal, damit das für alle greifbarer wird, kurz spontan auf Amazon gehen und uns mal die Produkte oder so eine typische Suchergebnisseite anschauen. Ich gebe jetzt erstmal einfach Hammer Sport ein. So, da haben wir ein Ergometer für ungefähr 550 Euro, ein Speedbike für 500 Euro, gut, ein Trampolin im Bereich 150 Euro. Ist mir hier so eine Kraftstation.
Ja, ich sehe ja auch direkt ein Laufband für über 2.000 Euro oder Ellipsentrainer für 1.000 Euro.
Also man kann sagen, wir liegen bei den Geräten schon bei 500 bis irgendwie fast 2.000 Euro, was ja normal im Bereich ist. Ja, Hammer Sport, da haben wir dazu zu sagen, ist natürlich sehr breit aufgestellt, auch mit anderen Marken, allgemein im Sport- und Fitnessbereich. Aber gerade wenn wir uns diese Kraftstation, also eine Fitnessstation anschauen, ich will es gar nicht sagen, ist nicht hochpreisig, sondern ist natürlich einfach eine andere Preiskategorie. So, okay. Du hast jetzt schon ein paar Punkte gesagt, aber lass es nochmal irgendwie greifbar machen. Wer kauft sowas? Wie oft kauft man sowas? Ich würde jetzt sagen, wenn, dann würde ich mir da ordentlich Gedanken drüber machen, was ich jetzt eigentlich wirklich genau brauche. Was möchte ich damit machen? Hier gibt's ja welche, die wirklich alles Mögliche bedienen an Übungen, die ich damit machen kann. Manche sind etwas minimalistischer. Das heißt, ich würde wahrscheinlich schon relativ lange oder intensiv recherchieren. Oder wie siehst du das?
Genau, ich denke auch. Also zum einen fängt die Suche oder der Entschluss wahrscheinlich ein bisschen früher sogar an. Man möchte mehr Sport machen. Man hat zu Hause vielleicht ein bisschen Platz in den eigenen vier Wänden und sucht dann das erstmal bei Amazon. Ja, was könnte ich da überhaupt machen? So, vielleicht will man mehr Ausdauer machen, sucht als erstes nach dem Laufband, stolpert dann über den Ergometer. Das heißt, man startet rein und weiß noch gar nicht vielleicht genau, was man möchte. Und das entwickelt sich halt über die Zeit. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, werden wir später auch noch mal ein bisschen sehen, dass so ein Kaufprozess sich auch über mehrere Wochen bis hin zu Monaten ziehen kann, je nachdem, wo man als Kunde anfängt und wie weit man schon ist. Also da wird auf jeden Fall sehr viel verglichen, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt. Das ist ja auch nur richtig.
Ja, und ich glaube, wir können festhalten, man kauft so ein Gerät nur einmal beziehungsweise maximal alle 5 Jahre, vielleicht sogar nicht mal das. Eher rüstet man aus oder auf und kauft sich nochmal andere Geräte. Aber wir haben hier den typischen Fall im Bereich so Großgeräte. Es hat überhaupt nichts mit Wiederholungskäufen zu tun. Extrem niedrige Verkaufsfrequenz. Und das ist natürlich hier besonders interessant, wenn wir jetzt über das Thema Advertising, Touchpoints und natürlich auch die Upper Funnel Instrumente sprechen.
Genau, dementsprechend wollen wir heute mal ein bisschen zeigen, wie wir bei Hammer erfolgreich DSP geschaltet haben. Eine Herausforderung, die man da vielleicht noch direkt am Anfang nennen kann, wäre nämlich, dass man beim Retargeting, was jetzt natürlich ja nach Kauf, also Retargeting nach Kauf, wie wir eben festgestellt haben, macht keinen Sinn, weil kauft man nur alle paar Jahre, wenn überhaupt. Aber Retargeting nach View wäre natürlich eine sehr coole Sache. Heißt, Kunde hat sich Gerät von Hammer angeguckt, zeigen wir ihm die Werbung doch oder zeigen wir ihn doch mal jetzt in Zukunft Werbung von dem Produkt. Ist aber dahingehend schwierig, dass das Suchvolumen oder dass die Klicks auf die Produkte auch gar nicht so extrem hoch sind und bei Amazon halt so ein Mindestmaß an Volumen dahinter stecken muss. Das heißt, dieses klassische Retargeting funktioniert bei Hammer gar nicht. So, das ist halt nochmal eine zusätzliche Herausforderung für uns gewesen. Und ich denke, da kann man jetzt ganz gut übergehen zu der MoveSell-Lösung, was wir quasi ausgearbeitet haben. Das sind so ja quasi zwei verschiedene Lösungsansätze, die wir da gewählt haben. Vielleicht startest du da mal mit dem ersten Lösungsansatz rein.
Ja, natürlich müssen wir, darum sprechen wir auch heute, den Advertising-Funnel ausweiten. Das heißt, ich weiß nicht, ob du es eingangs gesagt hast, wir betreuen den Kunden, glaube ich, seit 2019 und der ist auch schon natürlich dann relativ gut ausoptimiert, was PPC, also was die Advertising-Konsole und die Lower-Funnel-Formate wie Sponsored Products und so weiter eben angeht. Und hier ist ganz interessant, hier haben wir uns nicht dafür entschieden, ganz oben in diesem typischen Marketing-Funnel zu starten. Vielleicht erkläre ich den auch trotzdem noch einmal hier. Wir haben ja ganz oben die Awareness-Phase, also ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen, dann Interest, dann Desire, ich muss irgendwie Verlangen erzeugen und dann kommt die Action, der Kauf und dann halt Loyalty, also halt die Kundentreue. Und wir haben uns dafür entschieden, nicht ganz oben zu starten, sondern sozusagen erst im zweiten Funnel-Step, was dann die Consideration oder wie ich halt gesagt habe, Interest-Phase ist. Der Kunde ist am Recherchieren. Wie du gerade gesagt hast, der Kunde weiß schon, er möchte mehr Sport machen, er möchte zu Hause Sport machen, möchte vielleicht Zeit sparen oder auch Geld, um nicht ins Fitnessstudio zu gehen und recherchiert dann einfach mal verschiedenste Möglichkeiten, sei es über Google, über Amazon oder andere Webshops. Warum haben wir gesagt, dass wir in der Phase starten? Das damals Testbudget war begrenzt. Auch so hat der Kunde Interesse gehabt, dass natürlich das Geld nicht einfach nur rausgeworfen wird für einen Test, sondern bestenfalls auch schon wichtige Käufe, wichtige Neukunden generiert werden. Und da haben wir gesagt, wir setzen in dieser Phase an mit dem Test und haben dann eben losgelegt, relevante Audiences zu recherchieren. Da gibt es ja verschiedene Segmente, beispielsweise nach Lifestyle oder nach In-Market-Audiences. Die kann man auch kombinieren. Und als Beispiel kann man hier nennen, dass jemand sportbegeistert ist und dass jemand ein Eigenheim hat oder ein gewisses Einkommen, sodass man weiß, okay, das ist jetzt nicht ein Student, der vielleicht sogar, ich sag mal, irgendwie sich mit, ich sag mal, Fantasy Pokémon, also ich will jetzt keine Klischees bedienen, dass das nur das eine oder andere ist, aber wenn ich halt ein Segment habe, wo ich weiß, okay, derjenige ist an ganz anderen Sachen interessiert und ist dann noch irgendwie Student und hat keine eigene Wohnung und hat ein Einkommen von, was ich irgendwie im Schnitt 1.000 Euro, ist es halt nicht sinnvoll und dementsprechend ist halt hier echt cool, was man bei Amazon machen kann, dass ich eben auch aufs Einkommen oder aufs Eigenheim gehen kann. Genau, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ergänzt gerne noch, wie ihr vorgegangen seid, weil es jetzt sehr einfach klingt, damit diese Kampagne überhaupt funktioniert.
Genau, also du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Man kann das natürlich auch da sehr weit gefasst machen mit diesen Lifestyle- und In-Market-Audiences. Aber dadurch, dass wir halt, wie du eben richtig gesagt hast, die Audiences auch kombiniert haben miteinander, das heißt, mehrere Sachen müssen erfüllt sein, haben wir das Ganze natürlich deutlich relevanter gemacht. Also die Zielgruppe war deutlich relevanter, beziehungsweise unsere Produkte waren relevanter für die Zielgruppe. So rum macht es mehr Sinn. Genau, da hat man natürlich die Möglichkeit, im Funnel sich ja, ein bisschen weiter unten anzusiedeln und trotzdem sehr viele Neukunden doch noch anzusprechen mit DSP, die man im Sponsored-Bereich gar nicht erreicht hätte. Genau.
Was ist unser zweiter Ansatz? Du hast ja gesagt, Retargeting wird hier nicht funktionieren. Ich glaube aber, ihr habt trotzdem eine Lösung gefunden, was man da machen kann.
Genau, also auf die eigenen Produkte reines Retargeting, da waren die Daten zu gering, so dass man die nicht schalten konnte. Da haben wir dann eine andere Möglichkeit gefunden, die auch ziemlich häufig benutzt wird oder die wir ziemlich häufig benutzen, und zwar das Wettbewerber-Targeting, also Retargeting auf Wettbewerber. Was bedeutet das? Wir haben uns nehmen wir beispielsweise das Rudergerät relevante Wettbewerber angeguckt und davon die Rudergeräte der Wettbewerber, haben uns diese ASINs rausgesucht und gesagt, wenn der Kunde eins dieser, beispielsweise 20 Rudergeräte haben wir jetzt rausgesucht, eins dieser Rudergeräte in den letzten 180 Tagen angeguckt hat. Aber, und das auch nochmal ganz wichtig, weil sobald ein Kauf stattgefunden hat, ist der Kunde ja quasi gesättigt, wird die nächsten Jahre kein Rudergerät mehr brauchen, haben wir gleichzeitig gesagt, er darf in den letzten 360 Tagen keins dieser 20 Rudergeräte gekauft haben, und sagen somit, okay, er hat sich jetzt ein Rudergerät angeguckt, aber keins dieser Produkte gekauft, er ist immer noch auf der Suche und dann möchten wir ihnen unsere Werbung ausspielen. Und so haben wir natürlich auch die Datenmenge so groß bekommen, dass das Retargeting ohne Probleme funktioniert hat. Ist natürlich sehr cool, weil Hammer auch schon von vornherein wusste, was so die Hauptwettbewerber sind, und hat uns dabei auch geholfen, relevante Produkte zu finden. Wir haben da auch nochmal relevante Produkte reingegeben und konnten so auch wieder sehr relevantes Wettbewerber-Retargeting schalten. Für eine sehr relevante Zielgruppe einfach.
Und damit das jetzt hier ganz klar wird zur Abgrenzung, diese beiden Ansätze funktionieren eben nur mit der DSP und die könnt ihr sozusagen nicht bei euch über Seller Vendor Central mit der Advertising-Konsole realisieren. Wir kommen gleich so aufs Ergebnis, was wirklich erstaunlich ist, und dann tauchst du auch nochmal so ein bisschen tiefer rein, was man nachher über die AMC, also die Amazon Marketing Cloud, alles auswerten konnte. Vielleicht kannst du trotzdem noch einmal greifbar machen, wie so eine Kampagnenerstellung, so Line-Items oder auch Creatives oder was auch immer aussehen. Sind das einfach Dynamic E-Commerce Ads? Also vielleicht für alle greifbar machen, war das jetzt hier auch ein extremer Aufwand von Grafik- und Mediaabteilung, um hier wahnsinnig aufwendig irgendwelche Videos, Banner oder so zu bauen? Oder kann man hier auch relativ simpel starten?
Da kann man auch relativ simpel starten. Gerade im Retargeting ist es eigentlich üblich, beziehungsweise Amazon gibt da als Best Practice vor, dass man da eigentlich nur das eigene Produkt nimmt, wenn überhaupt vielleicht noch ein Logo. Aber man geht ja davon aus, dass der Kunde das Produkt kennt. Wenn man jetzt im Competitor-Retargeting ist, dann macht es da vielleicht doch noch mehr Sinn, das eigene Logo mit reinzunehmen, das Produkt. Aber viel mehr braucht man da eigentlich nicht. Den Rest zieht Amazon tatsächlich automatisch aus den Produktinformationen. Anders ist das natürlich, umso höher man in den Funnel geht, ne? Also jetzt haben wir ja gesagt, haben wir so die zweite Phase noch angesprochen, Consideration Funnel. Da macht es schon Sinn, geeignete Creatives zu nehmen. Es muss jetzt aber auch nicht super komplex sein, das muss auch nicht super krass erstellt sein, sondern da reichen wirklich einfache Lifestyle-Bilder, sage ich mal, oder Bilder vom Produkt. Natürlich umso höher man geht, wenn man im Awareness-Bereich geht, wenn man dann später auch an Prime Video denkt, da braucht man natürlich deutlich anspruchsvollere Creatives. Aber in dem Fall war das jetzt relativ schlank. Und wie gesagt, gerade im Retargeting-Bereich kann man eigentlich sofort loslegen.
Das kann man auch für den Großteil unserer DSP-Kunden festlegen, würde ich sagen. Du hast ein paar Themen angerissen. Natürlich kann ich unendlich viel im Bereich Creatives machen und sollte das auch irgendwann. Aber ich habe in der Regel alles schon da, wenn ich sowieso auf Amazon eben Gas gebe, was ja sowieso die Grundlage ist, dass meine Produktseiten vernünftig sind, dass mein Advertising vernünftig ist. Und dementsprechend ja einfach hier nochmal der ganz klare Hinweis, da müsst ihr kein großes Fass aufmachen, sondern in der Regel kann man auch einfach starten. Okay, kommen wir zum Ergebnis. Bevor du irgendwelche Werte droppst, die wahrscheinlich positiv sind, wenn wir sie heute nicht reinnehmen, viel wichtiger, wie kann ich überhaupt DSP ernsthaft auswerten? Weil ich habe ja schon gesagt, eigentlich sind das ja zwei Welten. Ich habe meine Advertising-Konsole, ich habe meine DSP-Konsole und man kann ja auch, vielleicht kannst du ja auch mal greifbar machen, wie wird eine Advertising-Konsole eigentlich ausgewertet und wie werden so DSP-Kampagnen ausgewertet, damit als Zuhörer klar ist, okay, das sind ja eigentlich verschiedene Welten, wie kann ich die jetzt eigentlich kombiniert analysieren?
Ja, ein paar mehr Fragen da drin verschachtelt, aber ich fange am besten mal damit an, wieso das Attributionsmodell von Amazon funktioniert und warum das den Sponsored-Bereich ja so sehr favored, sage ich mal. Und zwar ist es das Last-Click-Modell, das heißt die Werbeanzeige, die der Kunde quasi zuletzt vor dem Kauf des Produktes geklickt hat, die kriegt bei Amazon 100% des Umsatzes auch zugeschrieben. Nun ist es natürlich so, dass DSP gerade viel im Awareness- und Considerations-Bereich wirkt. Das heißt, Kunden sehen die Anzeige, nehmen das Produkt wahr, nehmen die Marke wahr. Das Ganze bleibt im Gedächtnis hängen beim Kunden. Aber er kauft jetzt vielleicht im ersten Moment nicht, weil das Ganze natürlich auch außerhalb von Amazon ausgespielt wird. Aber sobald er dann später wieder auf Amazon nach dem Produkt sucht und er dann vielleicht eine Sponsored-Anzeige sieht und draufklickt, weil er die Marke schon über eine DSP-Anzeige oder das Produkt über eine DSP-Anzeige gesehen hat und dann über die Sponsored Product kauft, dann kriegt die DSP-Anzeige quasi null Euro Umsatz zugeschrieben von dem Kauf, obwohl wir ziemlich sicher wissen, dass die DSP-Anzeige da einen erheblichen Anteil hat. So, und das ist natürlich so ein bisschen so ein Problem, wenn man sich jetzt die reinen DSP-Zahlen anguckt mit dem Last-Click-Modell, dann schneidet DSP immer extrem schlecht ab, gerade was den Umsatz angeht. Klar, muss man sich auch bewusst machen, es geht da vor allem um Impressions, um Reichweite, um Neukundengewinnung. Trotzdem haben wir mit der AMC, also der Amazon Marketing Cloud, die Möglichkeit, beides miteinander zu verknüpfen. Heißt einmal die Sponsored-Daten und einmal die DSP-Daten und können so ganzheitliche Entscheidungen treffen oder ganzheitliche Erkenntnisse erstmal gewinnen. Und da haben wir ein AMC-Dashboard auch entwickelt. Das ist in ROBT integriert, also unserem Analyse-Tool, ein BI-Dashboard. Was man vielleicht nochmal dazu sagen muss, ist, dass dieses Zugang zur Amazon Marketing Cloud, also zur AMC, bekommt leider nicht jeder von Amazon. So, das bekommen nur sehr, sehr große DSP-Kunden oder halt Agenturen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Problem, dass man die Daten nicht eigenständig bekommt. Wir bekommen die Daten zum Glück und können da sehr tiefgehende Analysen fahren.
Genau, und selbst wenn man die Daten irgendwie sich selber zieht oder irgendwo herbekommt, ist es nochmal was anderes, ob man einfach nur die Rohdaten verwendet oder eben eigene Attributionsmodelle erarbeitet hat, was sehr aufwendig ist. Und du hast du gerade schon angesprochen, dass das Last-Click sowieso nicht sinnvoll ist, aber auch es allgemein keine pauschale richtige Lösung gibt, sondern es eben auf die eigene Strategie, den eigenen Markt, die eigene Branche ankommt, dass man für sich ein Modell baut, wo man sagt, das ist sinnvoll. Ne, wir reden hier immer über diesen Kaufweg, Kundenweg oder halt auch Path to Conversion. So, ich meine, das Buzzword wird jetzt nachher auch noch etwas wichtiger, wenn du etwas tiefer einsteigst in diese verschiedenen Wege. Genau, aber das sei einmal dazu gesagt, das ist halt diese Komplexität, wo man aber mit Partnern mit uns eben das richtige Modell findet und dann wirklich auch versteht, wie viel die Werbung wirklich bringt. Und da muss man ganz vorsichtig sein, dass man nicht nur irgendwelche Zahlen aus der DSP oder eben auch Advertising-Konsole abliest. Okay, lange Rede. Was waren denn hier unsere Ergebnisse? Trag das mal gerne vor.
Genau, wenn wir erstmal sehr allgemein herangehen, dann kann man sagen, haben wir uns natürlich die Customer-Pfade angeguckt und da kann man ganz klar sehen, die längeren Pfade, die mindestens eine DSP-Anzeige enthielten, haben eine überdurchschnittlich hohe Profitabilität gegenüber einem Kundenpfad ohne eine DSP-Anzeige. Heißt, hat der Kunde aus seinem Kaufweg einmal eine DSP-Kampagne gesehen, ist der ROAS deutlich höher, als hätte er einen Pfad abgeschlossen, wo er keine DSP-Kampagne gesehen hat. Darüber hinaus konnten wir feststellen, dass wir eine erhöhte Neukundengewinnung hatten. Genau dadurch, dass wir halt mit DSP zusätzlich Kunden ansprechen konnten, eine relevante Zielgruppe, die wir mit Sponsored Product so nicht erreicht hätten. Das heißt, wir hatten da einen sehr guten Unique Reach, also einen Reach, den wir nur über DSP erreicht haben. Wir hatten da jetzt keinen hohen Overlap, was auch nochmal sehr, sehr spannend war. Und jetzt wird's spannend, jetzt kommen wir zu den konkreten Verbesserungen. Konnten wir die Ad-Sales um 22% month-over-month verbessern und 23% year-over-year. Und konnten gleichzeitig auch die Profitabilität verbessern. Das heißt, wir konnten den ACoS um 3,3% month-over-month senken und year-over-year sogar um 22%.
Ja, ich meine, ihr seid in verschiedenen Branchen, wenn ihr jetzt gerade zuhört, habt verschiedene realistische ACoS-ROAS-Werte. Ist für jeden nicht so bedeutsam, was jetzt genau irgendwie hier rausgekommen ist. Aber muss wirklich nochmal dazu sagen, damit das greifbar ist, dass dieser Kunde wirklich seit Jahren auf sehr hohem Niveau PPC, also Lower Funnel Advertising, über die Advertising-Konsole schaltet und wir ja auch alle möglichen Herausforderungen vorher genannt haben, dass das sowieso alles andere als easy ist wie bei einem FMCG-Kunden. Und da ist das wirklich crazy, was da rausgekommen ist. Vor allem will ich einfach nochmal auf diese Neukundengewinnung eingehen, weil das eben auch für den Kunden Hammer, aber auch für viele andere eben ganz, ganz relevant ist. Man fischt da einfach nicht in irgendwelchen Kreisen rum, die man sowieso erreicht hätte und hat dann da irgendwelche verzerrten Werte. Ja, okay, kann man jetzt irgendwie DSP zuschreiben, sondern man kann eben über die AMC 100%ig datengetrieben aufzeigen, diese Kunden hätte ich sonst einfach niemals erreicht und niemals gewonnen. Und denkt auch dran, das können dann auch Stammkunden werden. Die kaufen vielleicht auch noch einen anderen Teil vom Sortiment. Die kaufen von mir aus irgendwann über einen Shop, was auch immer. Und ja, das muss ich so ein bisschen hier, finde ich, auf der Zunge zergehen lassen.
Genau. Und auch ganz spannend ist, dass die Total Sales, also die Gesamtumsätze, auch year over year um 32% gestiegen sind. Und da auch da hat DSP natürlich einen großen Einfluss. Das heißt, DSP, wenn man es über mehrere Monate laufen lässt, macht sie in den meisten Fällen halt auch auf die totalen Umsätze bemerkbar. Genauso von daher ein sehr gutes Ergebnis dort.
Lass uns doch zum Abschluss von dieser Case Study und diesem Podcast noch mal einmal tiefer eintauchen in diese angesprochenen Path to Conversion, dass du da mal greifbar machst, welche verschiedenen Wege gibt es während der Kundenjourney, während ich ein Produkt recherchiere, raufklicke, vergleiche, kaufe und wie erfolgreich waren hier welche Pfade. In dem Fall auch kurze Info, wir dürfen das auch in dem Fall tatsächlich sagen. Ja.
Genau, also Pfade gibt es eigentlich unzählige. Wir gehen jetzt mal die Pfade durch, die meisten Ad-Sales gemacht haben, also am relevantesten waren. Da muss man natürlich klar sagen, der Sponsored-Bereich, also nur Sponsored-Anzeigen, ist natürlich am größten. Da haben wir ein ROAS von gut 14,26. So, das würde ich sagen, ist dann quasi die Benchmark, was wir mit den Sponsored Products erreichen. Wenn man sich jetzt aber den Pfad anguckt, Sponsored Products und eine DSP Consideration Anzeige, haben wir da natürlich weniger Volumen hinter, so von den Ad Sales. Aber der ROAS ist doch nochmal deutlich höher. Also haben wir einen 16,1er ROAS. Von daher, sobald die DSP Consideration Kampagne und die Sponsored Product zusammen angezeigt wurden, haben wir hier nochmal eine deutlich bessere Profitabilität. Dann haben wir noch die Sponsored Products und die DSP Competitor, wo wir auch immer noch einen beachtlichen ROAS haben von 9,14. Das ist so der dritte Pfad, wo DSP jetzt mit drin war. Genau, das sind so die drei spannendsten Wege, auch die drei, die für den meisten Ad-Sales verantwortlich sind. Und gerade bei DSP Consideration, also in dieser zweiten Funnel-Phase weiter oben, plus Sponsored Products, funktioniert das halt extrem gut für Hammer im Fitnessgerätebereich.
Ja, und was wir hier sehen, ist auch, dass DSP only unterirdische Ergebnisse erzeugt. Ist natürlich irgendwie auch logisch. Aber worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, es gibt einfach keinen Grund, warum man zwei verschiedene Anbieter oder auch irgendwas in-house DSP macht, irgendwie andere machen PPC. Das ist einfach, ja, es sind zwei verschiedene Welten, die kann man mittlerweile aber eben kombinieren und muss man eben kombinieren, sowohl von der ganzen Strategie als nachher auch in der Datenauswertung über AMC. Und da möchte ich einfach noch betonen, wie wichtig das ist, dass man insgesamt, wenn man von mir aus verschiedene Partner hat, muss man die in ein Boot holen oder eben über einen Partner komplett PPC und DSP machen lässt, weil man einfach so viel erfolgreicher ist und man kann nicht sagen, ja gut, ich habe hier irgendwo noch nebenbei irgendwie 30.000 Euro DSP irgendwie so laufen, ja, läuft ganz okay, macht ihr mal für uns PPC. Du merkst, ich komme da so ein bisschen über meinen, als Gründer Geschäftsführer von unserer Beratung rein, weil wir das einfach oft hören und es macht einfach keinen Sinn. So. Und das zeigen halt auch die Daten, dass man das halt eben zusammen angehen sollte.
Auf jeden Fall. Also sollte man immer zusammen sehen und sollte am besten auch immer aus einer Hand kommen. Genau, ich habe nochmal ein paar spannende Daten zu Path to Conversion jetzt mitgebracht. Und zwar hatten wir jetzt eben einmal sortiert nach Ausgaben, also Ad Spend. Wenn man jetzt einmal die verschiedenen Pfade absteigend sortiert, nach Total Advertising ROAS, also nach Profitabilität, sind 4 der 5 Pfade, die am profitabelsten sind. Da sprechen wir so von einem fast 40er ROAS, also wirklich äußerst, äußerst profitabel. 4 von 5 dieser Pfade enthalten mindestens einen DSP-Touchpoint. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass diese Pfade nicht so häufig vorkommen wie jetzt ein Sponsored-Product-Pfad, der am häufigsten vorkommen wird. Aber trotzdem ist hier die Profitabilität extrem hoch, was nochmal zeigt, wie sehr DSP-Kampagnen gerade helfen, bei solchen Produkten, die einen längeren Kaufzyklus haben, die Profitabilität nach oben zu treiben. Also sehr, sehr, sehr spannend und krasse ROAS-Werte hier, muss man schon sagen.
Genau, und wir können das, also das ist für euch nicht so greifbar, wir haben das natürlich visuell vor uns, dass man hier unterscheidet, ne, habe ich DSP-Format erst, dann SP, dann SB, dann SP, habe ich erst Sponsored Products, dann Sponsored Brands, habe ich dann Consideration, DSP-Format und dann noch Sponsored Display hinter, also so granular kann man hier reingehen und für jeden Weg einfach genau verstehen, wie gut er funktioniert.
Genau, so viel zu den Daten, dann können wir jetzt wahrscheinlich nochmal einen kleinen Ausblick geben. Für uns war das jetzt mit Hammer so der erste Testlauf, sage ich mal, was wir häufig auch erleben mit Kunden, die erstmal sagen, okay, mit DSP haben wir jetzt keine Berührungspunkte, wir wollen eigentlich sehr profitabel unterwegs sein. Da machen wir häufig erstmal einen kleinen Testlauf über 3 Monate und dafür eignet sich halt so ein Testflight perfekt. So 3 Monate ist ein guter Zeitraum. Man muss jetzt nicht ein Riesenbudget in die Hand nehmen und kann dann, wie wir es jetzt mit Hammer gemacht haben, wo die guten Ergebnisse dazu geführt haben, dass wir jetzt weiteres Budget freigeschaltet haben für dieses Jahr. Das heißt jetzt, wenn es wieder in die Hauptsaison geht, Richtung Wintermonate, Anfang nächsten Jahres, da werden wir wieder ein DSP-Flight machen mit Hammer. Und genau für sowas ist das halt sehr, sehr gut.
Ja, alright, ich glaube, wir haben es. Sprecht uns gerne an, wenn ihr mal über DSP sprechen wollt, wenn ihr vielleicht aber auch eure vorhandenen DSP-Kampagnen challengen wollt oder wir euch mal aufzeigen sollen, wie man diese Welten verbinden kann mit der AMC. Da lernt ihr übrigens auch ganz, ganz viel für euren Sponsored-Products-Bereich. Es ist gar nicht so, dass man nur das für DSP etwas lernt. Kommt auf uns zu und dann schauen wir mal. Danke dir, Ole. Bis dann.
Jo, ciao, Moritz.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.